Taunton, März 1461. Die Lancastrianer hatten ein gewaltiges Heer aufgeboten. Als der Tag anbrach, standen an die 40.000 Mann entlang eines Hügelkamms aufgereiht. Niemand kannte die Stärke der Gegner, aber es ging ein Gerücht, dass die Lancaster-treuen Truppen in der Überzahl seien.
»So ein Gerücht gibt es immer«, bemerkte Daniel unbeeindruckt, der neben Julian stand und das Visier seines Helmes einige Male auf und ab bewegte, damit es nicht festfror.
Man schrieb den 29. März, und dennoch herrschte in Yorkshire tiefster Winter. Der Schnee reichte den Männern bis an die Waden und der schneidende Wind blies ihnen geradewegs ins Gesicht. Frederick of Harley wies nach Süden, wo eine Schar Reiter auftauchten. Julian kniff die Augen zusammen. »Das muss Clifford sein, der mit seinen Männern die Brücke am Fluss bewacht hat. Wird auch Zeit. Edward wird nicht ewig brauchen, um eine andere Brücke oder Furt zu finden. Es ist zu riskant, zwischen Fluss und Yorkisten zu geraten.« Noch während er sprach, kam hinter der Reiterschar eine zweite, größere in Sicht, die rasch aufholte. »Gott verflucht! Jetzt steckt Clifford in Schwierigkeiten. Frederick, schnell, lass uns die Pferde holen und...« »Ihr bleibt!« unterbrach ihn der Duke of Somerset, der trotz seiner Jugend das Oberkommando hatte. »Wenn wir vorrücken, dann in geschlossener Linie, und zwar auf mein Kommando. Ist das klar?«
»Aber Somerset, schaut doch hin, sie werden sie niedermachen.«
»Vielleicht soll es so sein. Clifford hat den jungen Rutland an der Brücke von Wakefield ermordet. Nun wird die Brücke von Taunton ihm zum Verhängnis.« Julian war fassungslos.
»Du opferst ihn, um ihn zu bestrafen? Bist du sicher, dass wir uns das leisten können?«
»Noch ein Wort, Julian, und ich lasse dich wegen Befehlsverweigerung in Ketten legen.«
Julian verschränkte scheppernd die Arme und wurde Zeuge, wie die Yorkisten Clifford und seine Männer abschlachteten. Aber es war die richtige Entscheidung gewesen, denn noch ehe das grausige Werk getan war, tauchte die Hauptstreitmacht der Yorkisten auf dem gegenüberliegenden Hügelkamm auf, kaum weniger langgezogen als die Lancastrianer. Noch während die Yorkisten Stellung bezogen, öffnete der Himmel seine Schleusen. Der Schnee schlug den Lancastrianern entgegen und war so dicht, dass er eine Wand bildete, die beinahe undurchsichtig war. Julian merkte erst, dass sie unter Beschuss waren, als er die Pfeile zusammen mit den Flocken auf sich zufliegen sah. Somerset befahl ihre Bogenschützen nicht nach vorne. Sie alle wussten, dass sie gegen diesen Sturmwind nichts ausrichten konnten, der aber den Pfeilen ihrer Gegner mehr Schnelligkeit und größere Reichweite verlieh. Nachdem der zweite Hagel herübergekommen war, gab Somerset Befehl vorzurücken. »Wir müssen einen nach dem anderen von Hand erledigen«, erklärte er grimmig. »Es bleibt uns nichts anderes übrig.« Die Schlacht von Taunton währte von Sonnenaufgang bis zum späten Nachmittag. Und selbst die Veteranen der letzten Frankreich-Feldzüge sagten später, dass sie niemals ein so grauenvolles Gemetzel erlebt hätten. Auf beiden Seiten gab es zu viel berechtigten Groll, um dem Feind Gnade zu zeigen, und die bittere Kälte und der heulende Wind machten die Männer erbarmungslos. Gegen Mittag hatten die Lancastrianer ihre Feinde bis zurück über den Fluss gedrängt und mussten über ein Bollwerk aus Leichen klettern, um die Frontlinie wieder zu erreichen. Julian spürte seine Beine schwer werden davon, denn die Kletterei in Rüstung war eine elende Schinderei. Aber er achtete nicht darauf. Er sah nicht einmal den Pfeil, der seinen Cousin Daniel in den Hals traf und zu Fall brachte, denn Wind und Schnee hatten Julians Welt zu einem winzigen Kämmerlein schrumpfen lassen, dessen weiße Wände kaum einen Schritt auseinander lagen. Und wann immer eine Gestalt durch diese Wand brach und eine Waffe auf ihn richtete, machte er sie nieder. Er hörte das Heulen des Windes, aber auch Waffenlärm und Schreie. Und dann Norfolk, immer wieder diesen Namen. »Der Duke of Norfolk ist endlich gekommen!« Mit einem Mal kam nicht ein Feind durch die Schneemauer, sondern zwei. Julian griff mit der linken Hand nach dem Dolch, doch der war in der Scheide festgefroren. Also blieb ihm nichts weiter übrig, als beide Gegner mit dem Schwert abzuwehren. Das gelang schließlich, doch ehe sie fielen, hatten sie ihn 3-4 Schritte zurückgedrängt. Wenig später fand er sich wieder zwei Feinden gegenüber, wieder musste er ein Stück zurückweichen und ihm kam der Gedanke, dass die Verstärkung, die Norfolk dem jungen Edward gebracht hatte, gewaltig sein musste. Der Druck von vorn wurde immer mächtiger, wie eine allmählich ansteigende Flut. Und dann begannen die Dämme zu brechen. Hier und da löste sich die Front der Lancastrianer auf und die Männer flohen.
»Das dürft ihr nicht!«
brüllte Julian ihnen nach. Die Linie muss halten, sonst sind wir verloren!
Er sah sich kurz um, doch hinter ihm war niemand mehr. Nur ein Hügel aus reglosen Leibern, den der Schnee allmählich zudeckte. Fluchend wandte Julian sich wieder nach vorn, aber er sah den Pfeil nicht kommen. Er spürte nur einen gewaltigen Schlag vor die linke Brust. Die Wucht schleuderte ihn nach hinten. Er stand wieder auf. Er wusste, dass ein Pfeil in seiner Brust steckte, aber er spürte ihn kaum. Also würde er weiterkämpfen. Doch kaum stand er sicher auf den Beinen, rannten zwei Fliehende ihn über den Haufen. Julian fiel in den Schnee. Vielleicht hatte der Zusammenstoß den Pfeil tiefer in sein Fleisch getrieben. Jedenfalls tat es mit einem Mal mörderisch weh. Keuchend wälzte er sich auf die Seite und sein Blick fiel auf seinen Knappen. Alexander lag auf dem Rücken, den Kopf auf den Brustpanzer eines Toten gebettet. Dort, wo einmal Alexanders rechter Arm gewesen war, hatte sich eine hellrote Pfütze im Schnee gebildet und immer noch strömte Blut aus der Schulter.
Alexander. Es klang tonlos.
Julian stellte fest, dass das Atmen schwerer wurde. Er wusste, der Pfeil steckte in der Lunge.
»Tut mir leid, Sir«, murmelte der Knappe. »Ich musste es tun.«
Julian ließ sein Schwert los, riss dem nächstbesten Leichnam den Wappenrock herunter und robbte näher an Alexander heran, um den Stoff auf die sprudelnde Wunde zu drücken.
»Das hat doch keinen Zweck«, brummte der Knappe ungehalten.
Julian wusste, das stimmte. Das Gesicht des Jungen zeigte bereits die eigentümlich gräuliche Blässe der Verbluteten. Julian nahm mit einiger Mühe den Helm ab und sah auf den sterbenden Jüngling hinab. Er bekam nicht genug Luft, um ihm Fragen zu stellen. Er wusste es ja ohnehin. Alexander war den Männern aus Warringham heimlich gefolgt und dann in der Masse des Heeres untergetaucht. Julian schloss die Rechte um die eine Hand, die seinem Knappen geblieben war.
»Hast du gebeichtet?«, fragte er.
Alexanders Lider flatterten.
»Vor der Schlacht, wie alle anderen auch«, murmelte er. »Mit Gott bin ich im Reinen. Werdet ihr mir auch vergeben, mein Lord? Ich konnte nicht länger warten. Die Königin hätte ewig an mir gezweifelt, weil ich doch ein Neville bin. Vergebt ihr mir?«
Julian nickte. Nur ob er sich selbst vergeben konnte, dessen war er sich nicht sicher. »Ich hätte es kommen sehen müssen«, dachte er. »Ich hätte es verhindern müssen.« Alexander schlug die Augen noch einmal auf.
»Es ist komisch. Es tut fast gar nicht weh«, sagte er und starb.